Hallo, liebe HörerInnen von Music Sociology, hier ist Daniel aus dem Schnittraum und ich habe mir gedacht, ich mache eine ganz kurze Folge, weil wir haben mit unserem kommenden Gast, mit Barbara Orth, haben wir am Anfang über KI gesprochen und warum wir das getan haben und was wir dabei herausgefunden haben und was das mit Wissenschaft zu tun hat. Das hört ihr jetzt, das ist nur eine kurze Prelude-Folge, bevor dann die richtig lange Folge mit Barbara rauskommt. Am 10. Dezember kommt die dann. Aber jetzt ein ganz kurzes Prelude zum Thema KI, schon mit Barbara. Viel Spaß damit.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Hallo und herzlich willkommen bei Music Sociology. Wir sind der Podcast, bei dem wir mit SozialwissenschaftlerInnen über Musik sprechen oder mit KünstlerInnen über Gesellschaft oder alles zusammen. Und wir, das sind Daniel Kubiak, hallo.
Hallo André. Und André und Knabe.
Ja, genau.
Und wir sitzen in Berlin und Rostock.
Genau.
Nicht Berlin, sondern ein kleiner Ort in Brandenburg und nehmen da immer auf.
Beziehungsweise in den Kabeln und Datenleitungen dazwischen und Servern.
Genau. Und dann haben wir heute einen Gast, die von sich mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie die am weitesten entfernte Gästin ist, die dieser Podcast jemals hatte. Hallo Barbara.
Hallo ihr zwei.
Sie lacht aus einem, wir machen jetzt das Ratespiel mit unseren HörerInnen auch, Barbara Orth. Sie lacht aus einem Ort, der heißt, Barbara, wie heißt der?
Bogota.
Genau, und das ist die Hauptstadt von...
3, 2, 1.
Kolumbien.
Genau. Von Kolumbien, genau. Weil ich habe mich vorhin tatsächlich überlegt, weil du hattest uns geschrieben, Barbara, dass du in Bogota bist. Und dann habe ich vorhin, als der Podcast losging, nochmal überlegt, von welchem Land ist das eigentlich die Hauptstadt? Das muss man ja wissen.
Ja, anderer geografischer Fun Fact, das ist die dritthöchstgelegene Hauptstadt der Welt.
Und die anderen sind Lima und Kathmandu? La Paz.
Okay. Nee. Ja. Kathmandu ist tatsächlich, Fun Fact, ich habe mal in Kathmandu gelebt, ist nicht so hoch.
Was?
Im Tal.
Ja. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir aber voll im so, ich mache so Kneipenquiz, jetzt sind wir so voll drin. Ich glaube, es ist auch, Hauptstädte mit B ist, glaube ich, eine der häufigsten Anfangsbuchstaben von Hauptstädten auf der ganzen Welt. Berlin, Bogota, Brüssel, Bern. Bernd wird ja auch noch eine Rolle spielen heute. Vielleicht wählst du dir deine Wohnorte auch danach aus, dass es mit B anfangen muss.
Na gut, aber Kathmandu hat nicht mit B angefangen.
Genau, aber bevor wir dich genauer vorstellen, wollen wir noch einmal so einen kleinen Recap für unsere vorherige Folge machen. Da hatten wir ja Tobias Mettenberger zu Gast und der arbeitet am Thünen-Institut für ländliche Räume und
Lebensverhältnisse, Lagen, ländliche
Lebensverhältnisse,
Räume.
Genau, ein ganz komplizierter Titel.
In Braunschweig.
Und unsere Folge kam sehr gut an bei den KollegInnen von Tobias. Und einer der Kollegen hat dann auch gedacht, mal gucken, was man damit so machen kann. Und hat unsere Folge, die so anderthalb Stunden lang war, durch die KI gejagt und hat daraus einen Elfminüter gemacht, André. Und dann hat uns Tobi den geschickt und dann haben wir so gedacht, so, aha.
Ja, wollen wir erstmal reinhören?
Wir können ja mal reinhören, was der uns da geschickt hat.
Realität auf dem Land, wie unsere Wahrnehmung von Orten, Stichwort Stadtbild, unser Denken prägt und ja, welche Rolle vielleicht auch Musik dabei spielen kann, das Ganze zu verstehen. Wir wollen mal versuchen, Klischees zu hinterfragen und ihnen, überraschende Einblicke aus der Forschung zu geben. Also, fangen wir mal an.
Genau. Im Kern steht eigentlich die Frage: Was heißt ländlich heute wirklich? Und das Material, das wir haben, deutet stark darauf hin, dass es eben viel mehr ist als nur eine Geografie. Es geht um ganz konkrete Lebensverhältnisse, um soziale Dynamiken, auch um dieses Spannungsfeld zwischen Bleiben und Gehen und wie unglaublich unterschiedlich das regional ausgeprägt ist. Wir schauen uns also an, wie Forschung versucht, diese Komplexität zu fassen. Und ja, wo solche Einordnungen vielleicht auch an ihre Grenzen stoßen.
Okay, ein Punkt, der mir gleich aufgefallen ist. Dieses Konzept des Stadtbildes. Mettenberger betont da ja, wie stark die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen, also wie wir die sehen und die Menschen darin, wie die unsere Weltsicht prägen. Und das ist eben nicht nur in der Großstadt so. Er hat das ja erforscht bei Jugendlichen im Münsterland und Südwestfalen. Da gibt's ganz klare Vorstellungen von bestimmten Orten. Bahnhofsvorplatz ist so ein Klassiker oder bestimmte Wohnlagen und wer sich da so aufhält. Das wird dann schnell verbunden mit Erfolg oder eben abweichendem Verhalten.
Ja, da unterhalten sich jetzt also zwei Stimmen über unseren Podcast und fassen den bisschen langweilig, aber ziemlich treffend zusammen. Mhm. Ist doch, und diese Person gibt es nicht. Ich habe das am Anfang gar nicht begriffen. Ich dachte, was schickt der uns da? Was haben die jetzt gemacht? Jetzt haben wir einen Podcast zum Podcast. Was soll das? Aber es ist wirklich alles KI.
Auch so ein bisschen, wie gut ist das Thünen-Institut ausgestattet, dass sie da nochmal zwei Öffentlichkeitsmitarbeiterinnen haben, die dann unseren Podcast nochmal zusammenfassend besprechen. Aber nein, das waren KI-Stimmen oder das sind KI-Stimmen. Und also erstmal wirklich treffend zusammengefasst. Ne? Wir machen hier immer so super lange Folgen und dann hätte man das auch alles in 11 Minuten sagen können. Also sollten wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden. Und dann aber auch, dass sie dann eben diese Äs auch noch eingebaut haben. Und ich kann ja mal zur Transparenz sagen, wenn ich das hier immer zusammenschneide, diese ganzen Folgen, dann bin ich immer total damit beschäftigt, die Äs rauszuschneiden. Und dann bauen die, also die KI baut dann aber ein Ä ein, damit es dann irgendwie authentischer klingt.
Du imitierst die KI und die KI imitiert dich.
Ja.
Es ist doch, also ich weiß nicht, ist das, also mich hat das schon ein bisschen irritiert, als ich das gehört habe, so irgendwie, also so zu merken, ich glaube, ich kann es langsam nicht mehr wirklich unterscheiden. Also jetzt nach ein paar Minuten mich fragen, was soll das? Warum schickt der mir das? Wer macht sowas? Ja. Dachte ich dann schon, na gut, das wird irgendwie KI sein, aber also das entwickelt sich so rasant weiter.
Ja. Sag mal, Barbara, wir haben dir die ja auch geschickt, die Folge. Du hast nicht die Originalfolge gehört, sondern nur die Zusammenfassung. Was hast du da gedacht, als du die 11 Minuten da gehört hast?
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es eine KI-Zusammenfassung ist, weil es hat sich sehr authentisch angehört, genau wie du gesagt hast, mit den Äs drin und ja, irgendwie wie so eine normale Podcast-Folge, in der Leute halt manchmal auch so ein bisschen ins Reden kommen und wo nicht immer alles von Anfang bis Ende perfekt, ne, jeder Satz zueinander passt. Ja, ich fand es spannend und ich fand auch die beiden KI-Stimmen erstaunlich gut und wenig lächern.
Ja, also man musste schon sehr genau hinhören, ne, um das dann... Um dann vielleicht doch zu merken, also manchmal hat man es so ein bisschen gehört. Das ist ja auch ein Thema, also Digitalität ist ja auch ein Thema, was dich in deiner Arbeit umtreibt, da können wir ja gleich mal genauer drüber reden, aber was würdest du denn sagen, was für eine Rolle spielt KI für Wissenschaft? Also ist das jetzt gut für die Wissenschaft, dass wir mit KI arbeiten können? Ist das was Schlechtes? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, meine utopische Hoffnung ist, dass durch die KI diese ganzen Anträge so absurd werden, dass irgendwann die Idee kommt, vielleicht mal die ganzen Drittmittel wieder ins Wissenschaftssystem umzuschichten und wir uns nicht alle monatelang immer damit beschäftigen müssen, irgendwelche Anträge zusammenzubasteln und einfach forschen können. Das wäre meine vielleicht etwas naive Hoffnung.
Dann sagt man einfach, ChatGPT, bitte schreib einen Antrag zu Thema XY und dann macht das für uns.
Naja, beziehungsweise, ich glaube, was eher passieren wird, ist, dass Leute machen das ja sowieso schon, ne? Und dass irgendwann jeder Call so unglaublich viele Anträge überall eingereicht werden, weil es so viel schneller geht, dass das System sich irgendwie ad absurdum führt und man einfach neue Kriterien braucht. Ich fürchte, nur dann kommen sie auf irgendwelche anderen komischen Ideen, wie wir müssen jetzt alle unsere Forschung tanzen oder, keine Ahnung, TikTok-Videos aufnehmen. Pitch deine Forschungsidee in 2 Minuten und schick uns ein Video. Ich weiß nicht, es wird irgendwas anderes kommen.
Ja, so ein Assessment Center, wo wir dann alle hin müssen.
Aber das ist ja schön, dass du das sagst, unsere Forschung tanzen, weil Andrea hat heute ein Instagram-Video hochgeladen bei unserem Instagram-Account, bei Music Sociology, und er hat zu einem Song, den du uns heute mitgebracht hast, schon getanzt und hat das dann Job genannt. Vorbereitung auf Music Sociology und er hat zu einem Song getanzt. Vielleicht ist das wirklich die Zukunft, wir tanzen unsere Ergebnisse.
Nicht der schlechteste Job.
Alle Waldorf-SchülerInnen.
Und könntest du, Barbara, also glaubst du, dass du noch in der Lage bist, Masterarbeiten zu unterscheiden zwischen KI und Nicht-KI?
Also ich muss sagen, ich habe in den letzten 2 Jahren keine Lehre mehr gemacht. Sozusagen, und in 2 Jahren sind ja in KI-Forschung wirklich Jahrzehnte quasi.
Ja, stimmt.
Ich kann mich, also die letzten Arbeiten, die ich noch sozusagen korrigiert habe, da hatte ich den Eindruck, die Arbeiten, die zu gut sind, also im Sinne von zu geschliffen klingen, das sind die KI-Arbeiten. Also da war es eher so, nicht, dass man die KI erkennt, sondern man weiß einfach, dass Studierende Bachelor, drittes Semester nicht so schreiben. Ich glaube, das ist eher das Ding. Aber ich finde, die Frage ist ja eher sozusagen, ich bin auf jeden Fall keine Person, die denkt, wir sollten den Studierenden verbieten, KI zu verwenden. Ich glaube, es ist A, naiv und B, auch weltfremd. Ich meine, die arbeiten in der Welt, in der KI normal sein wird. Und warum, das ist genauso wie, weiß ich nicht, Leute, die über die erste Lokomotive gesagt haben, dass sie ein Höllenfahrzeug ist. Technologie wird sich immer weiterentwickeln und Menschen
oder über die Bücher. Ne? Also auch die Bücher, als die Bücher gekommen sind, war das ja irgendwie etwas, was man abgelehnt hat eigentlich. Und die Kirche hat es jahrelang nicht in Sprache übersetzt, die man lesen konnte, weil sie Angst davor hatten.
Was du sagst, kommt mir total bekannt vor, finde ich lustig, weil du sagst, du hast seit 2 Jahren keine Masterarbeit mehr betreut. Ich bin seit 4, 5 Jahren aus der Lehre raus. Und war neulich bei einem Kollegen in meinem alten Institut und das ist wirklich wie eine andere Welt gewesen. Also er hat mir erzählt von Hausarbeiten, Referaten, PowerPoints, die man auch erstellen lassen kann, Abschlussarbeiten. Und das ist halt da absoluter Alltag und das gab es halt vor 4, 5 Jahren einfach noch nicht. Das war überhaupt nicht Thema. Da ging es um Plagiate und ob jemand irgendwas woher kopiert. Und das ist schon krass, wie schnell sich da die Technologie.
Genau, und ich finde aber, das ist ja im positiven Sinne auch eine Herausforderung für uns, ne, als Leute, die ja schon an Pädagogik irgendwie interessiert sein sollten, können wir gesellschaftskritisches Denken und sozialwissenschaftliche Fragestellungen so vermitteln, in Formaten, die einfach daran irgendwie ein bisschen angepasst sind. Ne? Also vielleicht ist es eben halt nicht mehr die Hausarbeit oder das Referat, vielleicht brauchen wir andere Art und Weisen zu lernen und vor allem den Studis beizubringen, wie man denken kann. Gar nicht so schlimm, sondern ich denke mir so, warum nicht?
Ja. Ich habe letztens gehört, da hat jemand gesagt, wenn man jetzt halt mit KI die Prüfungen alle sozusagen die KI bestreiten kann oder die Hausaufgaben, dann sollten wir die Chance nutzen, dass das so ist, dass die SchülerInnen oder die Studis jetzt nicht mehr selber recherchieren müssen, sondern dass die Antwort sozusagen per KI kommt, aber dass sie jetzt darin geschult werden müssen, kritisch zu hinterfragen, was diese Antwort bedeutet, was man damit macht, was sie für unseren Alltag bedeutet. Und dass es eigentlich auch eine Chance sein kann, schneller ans Wissen zu kommen und dann das Wissen aber kritischer zu hinterfragen. Also dass da auch Chancen drinstehen. Voll.
Ja, viel diskursiver, ne, in der Lehre auch irgendwie das einzusetzen, zu sagen, okay, also wir müssen, es hilft nicht einfach nur, uns das aufbereitet liefern zu lassen, wir müssen es auch schon irgendwie durchdringen und verstehen und das merkt man dann im Gespräch, in Seminaren, wo man irgendwie in Gruppen miteinander arbeitet oder so eine etwas Gelerntes irgendwie in eine Haltung übertragen muss, die man dann eben auch performativ irgendwie vertreten können muss. Und das kann einem die KI nicht abnehmen.
Ja. Ich meine, wir nehmen jetzt hier in einer Zeit auf, in dem die Europäische Union gerade beschlossen hat, dass man beschließen will, dass unter 13-Jährige kein Social Media mehr benutzen dürfen und zwischen 13 und 16, glaube ich, nur in Begleitung der Eltern. Und manchmal frage ich mich, mir ist schon bewusst, dass es für Kinder nochmal eine besondere Gefahr darstellt, aber gleichzeitig frage ich mich, warum dürfen eigentlich 60-jährige ältere Männer in Ostdeutschland, warum dürfen die eigentlich die ganze Zeit Facebook benutzen? Weil die dürfen halt auch wählen am Ende.
Jetzt wirst du polemisch, Daniel, aber.
So, das war das Prälude mit Barbara Ort. Wir haben über KI gesprochen und die ganze Folge mit der Musik von Barbara und mit ihren Forschungsthemen kommt dann am 10. Dezember. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und wir uns dann hören. Bis dann. Tschüss.